Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Wir setzen die Debatte um die ehemalige New York Times-Kolumnistin Barry Weiss fort und fragen, ob Weiss' Kritik an Twitter und ihr inszenierter Rücktritt vielleicht nur das Sprungbrett für ihren nächsten Karriereschritt sind. An diesem Dienstag erscheint der neue Roman des irischen Schriftstellers Colin McCann auf Deutsch, A Paragon. Wir haben McCann in New York erreicht und gefragt, was das bedeutet.
And a paragon is a shape with a countably infinite number of sides.
A paragon, also eine geometrische Figur mit unendlich vielen Seiten. Und die beleuchtet Colin McCann mit Blick auf den Nahostkonflikt. Besser über Hassverbrechen berichten, das ist das Ziel eines neuen Multimedia-Formats. Vor dem morgigen Prozessauftakt in Halle lässt sich daraus einiges lernen für die Berichterstattung über rechtsextreme Attentate. Und wir starten eine neue Sommerreihe: Denken im Urlaubszustand. Auch wenn hierzulande bis vor ein paar Tagen nur wenige den Namen Barry Weiss kannten, inzwischen ist der Kreis größer geworden. Die Mitte 30-jährige Kolumnistin der New York Times hat mit ihrer prominent in Szene gesetzten Kündigung weit über New York hinaus eine Debatte ausgelöst. Es geht um die Frage, ob Twitter die Meinungsbildung inzwischen so dominiert, dass Journalistinnen wie Barry Weiss zu einer Art Selbstzensur gezwungen werden. Wir haben darüber mehrfach hier in Fazit diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht sprach von einer Verengung der intellektuellen Kultur durch Twitter und Co. Der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube beobachtet eine sehr scharfe Moral in den sozialen Medien und zu wenig intelligente Gedankengänge. Und das hat Andrew Gross bei uns gesagt, Professor für Nordamerika-Studien in Göttingen.
Ich glaube, dass Twitter mit diesem kleinen Format ist nicht so geeignet für eine intelligente Auseinandersetzung und mehr geeignet für Vorwürfe. Wir wissen auch, dass es geht nicht nur um Ton, aber dass systematisch, dass wie diese sozialen Medien funktionieren mit ihren Filtern, dass es gibt keine Debattekultur, es gibt nur eine Streitkultur.
Der Fall Barry Weiss und die Frage, ob Twitter das Meinungsmedium unserer Zeit geworden ist und Meinungsvielfalt verhindert. Diese Debatte wollen wir jetzt weiterführen. Heute mit Eckehard Knörer. Er ist Filmkritiker und Mitherausgeber der Zeitschrift Merkur. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie beobachten die Entwicklung von Twitter und anderen sozialen Medien von Anfang an, also über 10 Jahre. Wie bewerten Sie den Einfluss auf die Qualitätsmedien von Twitter?
Also zum einen finde ich schon die pure Trennung falsch. Es sind ja jede Menge Vertreter von Qualitätsmedien auf Twitter auch aktiv. Nicht zuletzt der FAZ-Redakteur Patrick Barners. Also Jürgen Kaube war kurz mal aktiv, hat sich dann sehr schnell wieder zurückgezogen. Klarerweise ist Twitter nicht für jedes Temperament geeignet. Es ist sicher auch nicht die Plattform, in der philosophische Debatten im Sinne von langen Essays stattfinden können. Twitter ist das Medium, in dem man schnell reagiert, in dem man scharf reagiert, in dem aber auch, das ist für mich eigentlich das viel wichtigere, Stimmen zu Wort kommen, die es sehr viel schwerer hätten, sonst Gehör zu finden.
Aber scharf sagen Sie selbst, also räumen damit ein, dass das ja doch schnell, diese Verengung schnell zu einer Polarisierung führt.
Ja gut, Jürgen Kaube ist auch in der FAZ scharf. Also das hängt jetzt nur bedingt vom Medium ab. Das hängt sehr stark vom Temperament ab. Aber natürlich ist es ein schnelles Medium. Es ist ein nicht redigiertes Medium. Man reagiert sofort und natürlich auch manchmal etwas über die Stränge schlagend.
Also sollte man eher sagen, es kann bei Twitter keine ernsthaften Debatten geben, aber sie können dort ausgelöst werden?
Nein, es kann auf Twitter auch ernsthafte Debatten geben. Es gibt sie. Sie finden täglich zu Hunderten statt. So ist das nicht. Da sind ja sehr, sehr viele Wissenschaftler auch, die sehr ernsthaft über ihre Dinge und ihre Gegenstände verhandeln, miteinander aber immer auch offen für alle, die sich dafür auch interessieren wollen. Jeder kann sich dazuschalten, jede kann da teilnehmen, nachfragen. Das gehört auch zum Ethos dieses Mediums, dass man nicht über andere hinweg schreibt, sondern dass man offen ist für Nachfragen, wenn sie im zivilisierten Ton vorgebracht werden.
Manche sagen jetzt, Barry Weiss stilisiere sich als konservative Stimme, Meinungsmacherin, geradezu als Märtyrerin. Wie sehen Sie das? Wie wirkt das auf Sie, die Argumentation von ihr?
Ja, das ist natürlich von hier aus alles sehr schwer zu beurteilen. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass Barry Weiss schon vor Wochen, als es um den eigentlichen Auslöser ging, diesen Debattenbeitrag von Tom Cotton, einem superreaktionären Republikaner, der in der New York Times für den Einsatz des Militärs gegen die schwarzen Protestierenden geworben hat, da ist sie schon sofort aufgetreten und hat von einem Bürgerkrieg in der Redaktion der New York Times gesprochen. Wer so einsteigt in der Debatte, ist für mich jedenfalls nicht deeskalierend. Und da bin ich schon mal sehr skeptisch, wenn sie dann selbst daherkommt und sich als Opfer stilisiert.
Sind solche Personen wie Barry Weiss als Feigenblätter wichtig für die großen Leitmedien?
Ja, das ist so die Frage. Was ist eigentlich deren Funktion? Die großen Medien sind eben, ganz anders als Twitter, redigiert. Das heißt, sie nehmen immer Einschlüsse und Ausschlüsse vor. Sie entscheiden darüber, welche Stimmen zu Wort kommen, welche nicht, wie scharf formuliert werden und argumentiert werden kann. Und es ist völlig klar, dass es eine Grundhaltung gibt. Die Grundhaltung der New York Times ist linksliberal. Und da gilt es dann schon zu entscheiden, welche Stimmen man für diskutabel und welche Ansichten man für diskutabel halten will und welche für indiskutabel. Darüber muss gestritten werden. Und bei Tom Cotton sind sich, glaube ich, eigentlich alle einig, dass da eine völlig indiskutable Position in der New York Times als eigene Stimme zu Wort gekommen ist.
Wie diskutieren Sie darüber in Ihrer Redaktion beim Merkur?
Ja, das ist eigentlich genau die Frage. Im Merkur stehen sehr viele Dinge, die wir als Herausgeber so nicht teilen und unterschreiben würden. Die Frage für uns ist, wenn wir sie nicht teilen, haben wir das Gefühl, ja, da ist was dran. Dagegen muss man erstmal anargumentieren. Und wenn das so ist, dann wird das natürlich gedruckt. Wenn wir das für diskutabel halten, dann drucken wir das, ob wir es nun für richtig oder falsch halten.
Verändert sich was in der Medienlandschaft durch diese Debatte, die wir hier gerade führen?
Das wird man einerseits abwarten. Es hat sich sehr viel verändert durch Twitter. Und ich würde sagen, wirklich zum Positiven. Leute, die in sehr herausgehobenen, privilegierten Sprecherpositionen sind, fühlen sich plötzlich angegriffen. Vieles davon. Also ich finde auch diese Harper's Letter mit 152 sehr, sehr prominenten UnterzeichnerInnen ist eine zwiespältige Sache, weil er auf der Oberfläche erstmal ganz plausibel klingt. Aber man kann schon der Ansicht sein, dass viele sich da ans Bein gepinkelt fühlen, die das nicht gewöhnt gewesen sind. Und das halte ich ehrlich gesagt für was Gutes.
Glauben Sie, dass Barry Weiss Nutzen hat von diesem Rücktritt, dieser Art und Weise ihres Rücktritts für ihre weitere Karriere?
Nun, ich bin auf jeden Fall sicher, dass sie an prominenter Stelle wieder auftauchen wird in einem Medium, das wahrscheinlich ganz auf ihrer Linie ist. Also vielleicht zusammen mit jemand wie Andrew Sullivan, der jetzt bei dem New York Magazine einen ganz ähnlichen Move gemacht hat, der da auch die abweichende, rechtsabweichende Stimme gewesen ist in einem eher linksliberalen Magazin, auch von sich aus zurückgetreten ist. Diese Leute tauchen dann tatsächlich weiter rechts mit sehr viel nochmal verstärkterer Stimme wieder auf. Da kann man, glaube ich, auch in dem Fall drauf zählen.
Eckhard Knörer, Mitherausgeber der Zeitschrift Merkur, zur aktuellen Debatte über die Frage, ob Twitter das Meinungsmedium unserer Zeit geworden ist. Ein Aperogon ist eine geometrische Figur mit unendlich vielen Seiten. Colm McCann hat einen neuen Roman so genannt, seinen neuen Roman, denn für den irischen Schriftsteller ist die Welt ein Kaleidoskop, in dem alle Geschichten und Facetten der Menschen miteinander verbunden sind. Am Beispiel des Nahostkonflikts zeigt McCann, wie wir alle davon betroffen sind, wenn wir bereit sind, wirklich zuzuhören. Und das hat Tobias Wenzel gemacht.
That's recording right now.
Gerade eben ist Colm McCann in New York aufgestanden, ist noch müde. Aber schon gibt er per Videokonferenz ein Interview und nimmt, Corona-Zeiten, sich auch noch selbst auf, damit die Klangqualität stimmt. McCann ist nie abgehoben, immer hilfsbereit und empathisch. Ohne diese Empathie hätte es seinen neuen Roman Aperogon nicht gegeben. Vor einigen Jahren machte der Autor nämlich mit Künstlern und Aktivisten eine politische Bildungsreise durch Israel und die palästinensischen Gebiete. An einem Nachmittag kam die Gruppe im Ort Beit Jala an.
Es war dunkel, ich war müde. Ich bin in dieses Büro gegangen, wo zwei mir unbekannte Männer darauf warteten, zu unserer Gruppe zu sprechen. Ich habe mich hingesetzt und ihre Geschichten gehört. Und innerhalb einer halben Stunde war mein Leben auf den Kopf gestellt.
Der Israeli Rami Elhanan und der Palästinenser Bassam Aramin erzählten vom Tod ihrer Töchter. von Smada, die mit 13 Opfer eines palästinensischen Selbstmordanschlags geworden war, und von Abir, die mit 10 durch das Gummigeschoss eines israelischen Grenzpolizisten ums Leben gekommen war. Colin McCain, selbst Vater dreier Kinder, weinte, als er das hörte. Das erklärt er sich auch mit seinen Grenzerfahrungen in Irland und Nordirland.
Ich hatte eine Kindheit, in der ich mit der Idee von Gewalt und besonders politischer Gewalt klarkommen musste. Dann bin ich in die USA gezogen. Aber meine Erfahrung aus Irland ist immer bei mir geblieben.
Und diese Erfahrung spürte er besonders stark, als ihm der Israeli Rami Elhanan und der Muslim Bassam Aramin ihre traurigen Geschichten erzählten. Colin McCain bekam von den beiden Männern die Erlaubnis, über sie schreiben und dabei auch hier und da von der Wirklichkeit abweichen zu dürfen. Der Roman Apeirogon ist ein tief berührendes Buch über die Frage, wie man weiterleben kann, wenn man sein Kind verloren hat. McCain hatte lange die Sorge, den beiden Männern und dem Palästina-Konflikt nicht gerecht zu werden.
I was terrified, you know?
Ich hatte panische Angst davor. Ich bin ein weißer Mann mittleren Alters, der in New York lebt. Woher nehme ich mir das Recht, dieses ganz andere Terrain zu betreten?
McCains Roman ist fragmentarisch angelegt. Fakten über den Palästina-Konflikt wechseln sich mit Details zu den Geschichten der beiden Männer und ihrer getöteten Töchter ab. Das Süßigkeitenarmband Smadars, das sie sich kaufte, bevor sie beim Selbstmordattentat in Jerusalem starb. Der Swimmingpool, der so leer ohne die erschossene Abir wirkt. Alles hängt mit allem zusammen. Das geschilderte Leid wie die Momente des Glücks wirken besonders universell. So dürften auch die deutschen Leser bei der Lektüre das Gefühl haben, diese Geschichte vom Nahen Osten betreffe auch sie. Eine Geschichte, die McCain in genau 1001 Textbruchstück erzählt, als Hommage an 1001 Nacht.
Das Schöne an 1001 Nacht ist, dass das Buch ein Auflehnen gegen den Tod ist. Scheherazade erzählt Geschichten, um selbst am Leben zu bleiben. Rami und Bassam erzählen die Geschichten ihrer Töchter, um sie lebendig in Erinnerung zu behalten und so das Leben anderer Menschen zu schützen.
En passant lernt man einiges über den Palästina-Konflikt, aber ganz verstehen müsse man ihn nicht, beruhigt Colin McCain. Das tue er selbst auch noch nicht.
Wir müssen den Konflikt nur auf einer menschlichen Ebene verstehen. Das sagen auch Rami und Bassam. Es ist in Ordnung, wenn man den Durchblick verliert. Ich weiß nicht, ob eine Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung besser wäre oder ein Staatenbund. Ich habe keine einfache Lösung für den Friedensprozess, außer dass wir versuchen müssen, einander zu verstehen. Wenn wir uns nämlich nicht auf dem Erdboden kennenlernen, werden wir das 6 Fuß unter der Erde tun.
Trotz der niederschmetternden Themen gelingt es McCain in Apeirogon, immer wieder Hoffnung auf Frieden aufkommen zu lassen. Ein Künstler füttert Vögel aus Gummigeschosshülsen, also aus der Munition, mit der auch die 10-jährige Abir getötet wurde. Alles hängt eben mit allem zusammen.
Tobias Wenzel über Colin McCains neuen Roman Apeirogon. Der erscheint an diesem Dienstag in der Übersetzung von Volker Oldenburg im Rowohlt Verlag. 608 Seiten, kosten 25 Euro. Der Urlaub. Das Wort stammt vom mittelhochdeutschen Urlaub und bedeutet die Erlaubnis wegzugehen. Und genau das ist es ja. Man muss sich nicht dafür rechtfertigen, einfach mal faul sein zu dürfen. Es gibt die Erlaubnis dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Denken im Urlaubszustand.
In dieser Woche wollen wir täglich hier in Fazit über das Denken im Urlaubszustand reden. Den Auftakt macht der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho. Und ihn erreichen wir genau dort, im Urlaub in Österreich. Guten Abend, Herr Macho.
Guten Abend, Frau Bürger.
Die Erlaubnis, wegzugehen, brauchen wir die, um uns wirklich entspannen zu können?
Ich fürchte, die brauchen wir dringender als jemals zuvor. die Erlaubnis wegzugehen, aber auch die Erlaubnis, die wir uns selbst geben müssen. Einmal zum Beispiel nicht alle 2 Stunden nach der letzten Mail zu gucken oder Personen anzurufen, die vielleicht die Projekte, an denen wir gerade gearbeitet haben, weiterverfolgen sollen und so fort.
Aber faul zu sein ist ja nur ein Aspekt von Urlaub. Viele wollen auch gerade das Gegenteil, besonders aktiv sein oder kreativ sein.
Ganz genau. Zur Kreativität gehört vielleicht ein bisschen auch die Muße und die Ruhe und das wirkliche Faul und Fortsein. Aber tatsächlich suchen natürlich viele Menschen was ganz anderes. Sie suchen im Urlaub die Abwechslung, das Abenteuer, die ungewöhnlichen Unternehmungen, die Ausnahmezeit. Das ist ein bisschen so wie zwischen Alltag und Fest und Feiertag. Urlaub hat dann ein bisschen mehr von Fest und Feiertag und wir wollen auch ein bisschen fröhlich sein und feiern.
Eben haben Sie gesagt, Muße braucht es vielleicht, um kreativ zu werden. Bei Kindern sagt man ja auch, die sollen ruhig mal sich so richtig langweilen, daraus entstünde was.
Ja, da fällt ihnen viel ein und den Erwachsenen ebenso wie den Kindern. Also wenn man mal ein bisschen weniger zu tun hat und ein bisschen weniger Verpflichtungen hat und vielleicht auch nicht unbedingt einen durchgeplanten Terminkalender für den Urlaub, dann kann es durchaus sein, dass einem ein neuer Einfall kommt oder dass man was liest und plötzlich eine andere Perspektive gewinnt. Und diese andere Perspektive, das verwenden wir ja oft für Denkabenteuer, aber im Urlaub ist die ganz naheliegend. Man guckt auf andere Landschaften. Man ist ja meistens in einer schönen Landschaft, kommt aus der Stadt und fährt, so wie ich selbst im Moment, dann an einen See, sieht Berge, seltsam geformte Wolken. Und das ist fürs Nachdenken und für die Kreativität oft sehr hilfreich.
Aber Sie sind so ein Urlaubstyp, der auch Interviews gibt.
Ja, ich bin so ein Urlaubstyp, der dann doch meistens eine halbe Woche braucht, um richtig loslassen zu können. Und manchmal gelingt das, manchmal ist es auch schwer, dann gelingt es weniger gut. Ich hoffe, dass es mir diesmal dann doch gelingen wird.
Sie haben sich ja viel mit Ritualen befasst und der Urlaub ist ja selbst auch ein Ritual, steckt voller Rituale. Was fällt Ihnen dazu ein?
Die Rituale sind natürlich immer die von Passagen, von Übergängen. Allein schon die Situation, bevor man dann auf Urlaub fährt, was man noch erledigt, was man vorbereitet, was man einpackt, was man mitnimmt. Das gehört schon ein bisschen zu dem Ritual, dann die Reise selber an den Urlaubsort und dann schließlich auch das Erleben können von neuen Situationen, Erfahrungen, Herausforderungen. Das hat was Rituelles, einen Ritualaspekt, den ein Forscher namens Van Gennep Anfang des Jahrhunderts eben als Passagenritual beschrieben hat. Rite de Passage heißt ein berühmtes Buch von ihm. Und darin beschreibt er genau diese Elemente, die wir vom Urlaub auch kennen. Also Abschied, Übergang, Neuanfang, Wiedereingliederung in eine andere Welt.
Seit wann gibt es denn überhaupt das Konzept Urlaub?
Ja, so lang gibt es das eigentlich noch gar nicht. Das Konzept des Abenteuers gibt es natürlich schon viel länger und Entdeckung. Aber Urlaub im klassischen Sinne ist natürlich abhängig von Institutionen, in denen Arbeitszeitregelungen getroffen werden, ist abhängig davon, dass Kinder in die Schule gehen, was sie ja bekanntlich vor 200 Jahren noch nicht selbstverständlich getan haben. Vorher gab es natürlich keine Schulferien und ich habe selber noch, kann mich erinnern, in der Zeit, in der ich in Kärnten tätig war, habe ich natürlich auch Studierende gekannt, die etwa im Sommer dann im Familienbetrieb aushelfen mussten, statt eben Ferien zu genießen. Also das ist etwas, was an frühere Zeiten erinnert. Das Konzept Ferien, das Konzept Urlaub hat etwas mit geregelten Arbeitszeiten oder eben auch Schulzeiten, Pflichten zu tun, die aber eigentlich nicht selbstverständlich sind, die früher weder in der Landwirtschaft noch in der Arbeit im Handwerk oder später dann in der industriellen Arbeit üblich waren. Die musste man erst erkämpfen.
Naja, und die Arbeitswelt selbst hat sich ja enorm verändert, jetzt durch Corona noch mal mehr. Für viele hat sie sich entschleunigt im Homeoffice, ohne lange Arbeitswege, vielleicht in Kurzarbeit oder sogar ganz ohne Arbeit. Braucht man da überhaupt noch Urlaub?
Das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die mich auch selbst beschäftigt. Wie unterscheidet sich eigentlich jetzt der Urlaub, den man im Moment genießt? Ich bin ja erst 1,5 Tage da. Wie unterscheidet sich der von der langen Phase, von quasi Quarantäne, von zu Hause sein, von Arbeit am Homeoffice, jeden Tag 5 Videokonferenzen und so weiter? Und natürlich ist es auch schwer, jetzt im Urlaub einfach so abzuschalten. Zum Alltag in der Corona-Zeit hat er gehört, dass man zwar eigentlich entspannt hätte sein können, ist aber überhaupt nicht wahr, sondern dauernd irgendwelche Push-Up-Nachrichten gelesen hat, dauernd irgendwie damit beschäftigt war, diese vollkommen ungewohnte Situation zu verstehen und natürlich auch ein bisschen anstrengend fand, was da alles an kommunikativen, organisatorischen und so weiter Voraussetzungen jetzt in meinem Fall auf einen eingeprasselt hat. Natürlich gab es dann für viele Menschen, ich war da sicher in privilegierter Position, für viele Menschen gab es ja auch richtige Existenzängste, die Angst davor, die Arbeit ganz zu verlieren, von der Kurzarbeit dann wirklich in die Arbeitslosigkeit zu kommen oder seinen kleinen Betrieb oder sein Restaurant oder was auch immer zu verlieren und nicht halten zu können. Also diese Bedrohlichkeit bei gleichzeitig Nichtstun, die ist eigentlich das Gegenteil von Urlaub, aber so prägend und so ungewöhnlich gewesen in der Corona-Zeit, dass es auch im echten Urlaub jetzt schwerfällt, das zu vergessen.
Ja, und diese Corona-Zeit war und ist ja auch Open End, wohingegen der Urlaub immer begrenzt ist, sonst wäre er kein Urlaub. Also ist er vor allem durch die Begrenztheit auch so schön, denn diejenigen, die wegen Corona jetzt zum Beispiel in anderen Ländern gestrandet waren, die wollten ja vor allem eines, den Urlaub beenden.
Ja, die wollten nach Hause, nichts anderes als nach Hause. Und tatsächlich ist das eine Situation, die ich auch mehrfach erlebt habe, dass man plötzlich irgendwo strandet und dass man nicht mehr zurückkommt. Ich im Normalfall pendle ich oft zwischen Berlin und Wien. Wir hatten dann die Sorge, meine Frau und ich, dass wir plötzlich getrennt werden oder dass der eine an einem Ort festsitzt, an dem er aus bestimmten Gründen jetzt gar nicht sein will, weil da Termine oder was weiß ich am anderen Ort wahrnehmen müsste. Luxusprobleme, könnte man sagen, aber tatsächlich ging es vielen Menschen so und insbesondere in einer Urlaubssituation, in der man plötzlich das Gefühl hatte, ich muss so rasch wie möglich nach Hause zurück. Und wenn das dann nicht geht, dann wird der Urlaub rasch zu einer höheren Form der Gefängnisstrafe.
Sie haben den Urlaub jetzt noch vor sich. Was erhoffen Sie sich von der Veränderung Ihres Denkens im Urlaubszustand?
Ja, ich hoffe mir eigentlich ein paar neue Einfälle, ein paar gute Lektüren. Ich habe eine ganze Menge Bücher mitgenommen. Ein bisschen zur Ruhe kommen, das würde mir gut tun. Da fällt einem manchmal dann auch was Neues ein und auf eine neue Idee oder eine neue Perspektive. Und wenn mir das ein bisschen gelingt, bin ich sehr dankbar.
Denken im Urlaubszustand. Thomas Macho hat den Auftakt zu unserer neuen Sommerreihe gemacht. Herzlichen Dank fürs Gespräch und weiterhin schönen Urlaub, Herr Macho.
Ja, herzlichen Dank, Frau Bürger. Danke.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Morgen sprechen wir mit Christoph Bartmann, dem Direktor des Goethe-Instituts in Warschau und Autor von Büchern wie Leben im Büro und Die Rückkehr der Diener.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2 Tage nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes ist die Ursache weiter unklar. Das Feuer war am Samstag an 3 verschiedenen Stellen in der Kirche ausgebrochen. Der Verdacht der Brandstiftung gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter hat sich nicht bestätigt. Sabine Wachs.
Noch verfolgen die Ermittler die Theorie, dass der Brand absichtlich gelegt worden sei. Bei ihren Untersuchungen allerdings fanden sie bisher keine Einbruchsspuren. Mehrere Angestellte der Diözese schließen einen Kurzschluss in der Elektrik als Brandursache nicht aus. Das sagte der Küster der Kathedrale im französischen Fernsehen. Es sei immer wieder zu Problemen mit der Elektrik gekommen. Das Feuer vom Samstag hat schwere Schäden in der Kathedrale von Nantes angerichtet. Die große Orgel ist vollständig zerstört, Teile des Chorgestühls sind beschädigt und das große Glasfenster an der Hauptfassade ging zu Bruch. Einige Kunstschätze sind verbrannt. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat am Morgen der Diözese staatliche Unterstützung bei der Renovierung der Kathedrale versprochen.
Die Kathedrale von Nantes aus dem 15. Jahrhundert ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und gehört zur französischen Spätgotik. 1972 hat es hier schon einmal gebrannt. Dabei war der Dachstuhl der Kirche komplett zerstört worden. Die britische Schauspielerin Tilda Swinton und die Hongkonger Regisseurin Anne Hui erhalten bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für ihre Lebenswerke. Filmfestdirektor Alberto Barbera erklärte, Swinton sei eine der originellsten und kraftvollsten Darstellerinnen, die sich mit dem Ausgang des vergangenen Jahrhunderts etabliert habe. Die Chinesin Hui habe ihr Können in einer langen Karriere in den unterschiedlichsten Filmgenres bewiesen. Von ihr stammen Werke wie Boat People und Our Time Will Come. Das Kinofestival in Venedig läuft vom 2. bis zum 12. September. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das Programm sollen am 28. Juli bekannt gegeben werden. Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Uwe Jonsson-Preis für ihren Roman »Die große Hamburger Straße«. Die 76-Jährige habe darin ein Prosanetz entworfen, in dem unterschiedliche Zeitebenen kunstvoll miteinander in Verbindung gebracht würden, erklärte die Jury zur Begründung. Die Spanne reiche vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Die Autorenvereinigung PEN beklagt eine zunehmende Bedrohung von Schriftstellern und Journalisten in Deutschland. Viele Autorinnen und Autoren in Deutschland hätten in den letzten Jahren Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und hasserfüllte Reaktionen erfahren müssen, erklärte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums Nestmeier. Anlass sind die rechtsextremen Drohmails, die mit NSU 2.0 unterzeichnet wurden. Das PEN-Zentrum forderte die Ermittlungsbehörden auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den oder die Urheber der Drohschreiben zu ermitteln. Die Menschen zu schützen, gleiche einer Verteidigung der demokratischen Grundrechte.
Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten. Immer wieder passiert es, dass sich nach rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen oder islamfeindlichen Angriffen die Berichterstattung zu sehr auf die Täter fokussiert. Die Opfer und deren Umfeld fühlen sich oft nicht gesehen oder sie werden durch falsche Zuschreibungen und Unterstellungen nochmals verletzt. Ein neues Format will MedienmacherInnen dafür sensibilisieren, wie sie die Berichterstattung verbessern können. Es heißt Hashtag im Gespräch und ist ein Projekt des Mediendienstes Integration und der Deutschen Journalistenschule in München. Und dort studiert Theresa Krüßmann. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie haben sich für dieses Projekt die rechtsextremen Anschläge in Halle und Hanau vorgenommen. Sind Ihnen die Mängel der Berichterstattung sofort aufgefallen?
Teilweise. Also sowohl bei Halle als auch bei Hanau war es ganz offensichtlich, als wir die Artikel und Fernsehberichte gesichtet haben, dass der Fokus unheimlich stark auf den Tätern lag und sehr wenig auf den Betroffenen. Da ging es um die Hintergründe der Täter, um deren Familien. Teils wurden Ausschnitte aus deren Pamphleten und Bekennervideos gezeigt und die Betroffenen, die Angehörigen, das Umfeld der Getöteten sind da sehr in den Hintergrund getreten.
Für Ihr Format im Gespräch haben Sie dann Betroffene und JournalistInnen zusammengebracht. Zwei solcher Begegnungen sind seit heute online, darunter das Gespräch des Zeitjournalisten Martin Machowetz mit Max Priworotzki, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Halle. Er war während des Anschlags in der Synagoge. Was wird denn in dem Gespräch der beiden deutlich?
Herr Priworotzki spricht nochmal sehr deutlich an, wie die jüdische Gemeinde es erlebt hat, dass so viel von der Berichterstattung auf den Täter fokussiert war und gar nicht so sehr darauf geachtet wurde, wie es der Gemeinde in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag ging. Und was er auch nochmal unterstrichen hat, war eine gewisse Ignoranz bei Journalisten, die teilweise am Sabbat auf ihn und andere Gemeindemitglieder fast schon eingestürmt sind und Informationen und Interviews haben wollten und sich einfach der Bedeutung des Feiertags überhaupt nicht gewahr waren.
Morgen beginnt ja in Halle der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter, der da am 9. Oktober die Synagoge angegriffen hat, zwei Menschen erschossen hat. Was kann man jetzt aus Ihrem Gespräch lernen, auch für die weitere Berichterstattung über diesen Prozess in Halle?
Ja, wir haben geschaut, dass wir die Empfehlungen, die wir aus diesen Begegnungen und aus Hintergrundgesprächen mit Experten noch gezogen haben, häppchenweise verpacken. Also bei der Kontaktaufnahme mit Betroffenen zum Beispiel sollte man sich so gut wie möglich mit dem Ort und den Menschen, die dort leben, bekannt machen. Also zu wissen, was war Yom Kippur, warum hat dieser Feiertag für die jüdische Gemeinde in Halle einen so hohen Stellenwert. Dann zu schauen, dass man über Vermittlerinnen und Vermittler an Betroffene rantritt und nicht vor den Türen auftaucht, vor den Privathäusern. Und besonders bei den Gesprächen dann, wenn man im Austausch ist, Vertrauen vorher aufzubauen in Vorgesprächen und in den Momenten des Interviews sicherzustellen, dass Betroffene sich nicht dieser Situation ausgeliefert fühlen, sondern eine gewisse Kontrolle über das Gespräch behalten, wenn es ihnen zu viel wird, dass sie wissen, dass sie aussteigen können und auch die Art und Weise, wie gefragt wird, dass nicht gefragt wird, wie haben sie die Tat erlebt, sondern wie haben sie es geschafft, das zu überstehen. Und wenn es dann ans ans Berichten, ans Schreiben geht, sehr auch auf Begriffe zu achten, dass man nicht von Opfern vielleicht spricht, sondern von Betroffenen, dass man nicht den Eindruck hat, die Menschen sind hilflose Objekte.
Der neunfache Mord in Hanau ist Ihr zweites Beispiel. Hier haben Sie Armin Kurtovic, den Vater des getöteten Hamza Kurtovic, mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Hanauer Anzeigers zusammengebracht. Vieles von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, gilt auch für dieses Gespräch oder kann man von dem ableiten? Sie waren da selbst mit dabei. Was hat Sie dabei besonders zum Nachdenken gebracht?
Uns, die wir vor Ort waren und diesem Treffen beigewohnt haben, und ich denke auch die Journalistin vom Hanauer Anzeiger, hat besonders berührt und aufgeweckt, wie Herr Kurtovic davon erzählt hat, was es mit ihm und mit anderen Opferfamilien gemacht hat, dass Journalisten die Namen der getöteten Angehörigen falsch geschrieben haben, dass falsche Altersangaben gemacht wurden. Und natürlich passieren in Redaktionen immer wieder Fehler, Flüchtigkeitsfehler, aber dass man sich gewahr werden muss, dass in solchen Fällen, wenn über Hassverbrechen berichtet wird, man nochmal und nochmal sich daran erinnert, wie genau man aufpassen muss. Und da war das Gespräch mit Herrn Kurtovic sehr eindrücklich.
Medien stehen ja bei solchen Attentaten meist unter großem Zeitdruck. Die Betroffenen stehen erstmal unter Schock, leben im Ausnahmezustand. Da ist ja gar nicht immer die Möglichkeit, in Ruhe Vertrauen zu den Betroffenen aufzubauen. Journalistinnen müssen sich erstmal auf Informationen der Ermittlungsbehörden stützen. Aber auch daran hat ja Herr Kurtovic Kritik geübt. Was kann man denn da tun?
Genau, also Sie haben total recht, die Zeit drängt, die Redaktion macht Druck, oft ist in den ersten Stunden nach einem Hassverbrechen auch noch vieles unklar, aber ich denke, wenn man sich einmal gefragt hat, wie man in solchen Fällen vorgeht, es einmal reflektiert hat, dann kann man auch in einer Situation, in der man unter Stress steht, in der man Zeitdruck hat, das ein bisschen mitdenken und zumindest so gut wie möglich versuchen, sensibler in der Arbeitsweise vorzugehen.
Und der direkte Kontakt mit den Betroffenen, den er ja auch einfordert, ist dann wahrscheinlich eher bei Langzeitrecherchen möglich, die man natürlich gerade bei solchen Fällen auch im Hinterkopf haben soll, die aber oft nicht finanziert werden.
Richtig, das ist auch nochmal was, was da bei unserem Projekt rumgekommen ist. Es ist so wichtig, auch langfristig über die Themen und die Betroffenen und die direkt betroffenen Communities zu berichten, die von Hassverbrechen betroffen sind. Und wir haben einfach gemerkt, dass der durchgehende Austausch mit Betroffenen und Opferfamilien wichtig ist. Und in den akuten Momenten direkt nach Hassverbrechen gibt es immer Ansprechpartner, die von den betroffenen Städten, die von den betroffenen Communities extra ausgewählt werden, um für sie zu sprechen. Und an die sollte man sich, wenn wieder so etwas passiert ist, erstmal halten und eben nicht direkt auf die Angehörigen einstürmen.
Wird Ihr Projekt noch weitergehen?
Das ist auf jeden Fall eine Option, die der Mediendienst Integration sich offen hält. Wir haben zusammen dieses Format entwickelt und es ist ja nun mal eine traurige Realität, dass Halle und Hanau höchstwahrscheinlich nicht die letzten Anschläge dieser Art gewesen sein werden. Und es ist ein Format, mit dem man auch ähnlich gelagerte Fälle sicherlich gut aufarbeiten kann, um Journalistinnen und Journalisten weiter Empfehlungen und Denkansätze zu bieten.
Theresa Krüßmann, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger. Gute Nacht.
Gute Nacht. Im Gespräch, nicht zu verwechseln mit unserer gleichnamigen Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur, so heißt auch das neue Multimedia-Projekt der Deutschen Journalistenschule in Zusammenarbeit mit dem Mediendienst Integration. Und damit Sie in diesem Fall dann nicht auf unserer Seite landen, gehen Sie am besten auf die Website des Mediendienst Integration. Dort finden Sie das Projekt zur besseren Berichterstattung über Hassverbrechen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Sie gehörte seit den 1960er Jahren zur New Yorker Underground-Szene um Andy Warhol, die Künstlerin Bridget Berlin. Erst heute wurde bekannt, dass sie am vergangenen Freitag mit 80 Jahren in New York gestorben ist. Bridget Berlin hat in mehreren Warhol-Filmen mitgewirkt, unter anderem in Chelsea Girls, wo sie sich unverhohlen Amphetamine spritzt. Das war wohl eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, neben dem Experimentieren mit Polaroids und ihren legendären Tit-Prints. Für die tunkte sie ihre Brüste in Farbe und drückte sie aufs Papier.
Exzentrischer geht es kaum, sagen die, die sie erlebt haben.
They think they know how to get high. Yeah, they might.
Und Bridget Berlin wollte das, wollte raus aus dem Korsett, in das sie geboren war, in das Umfeld der Hearst-Mediendynastie, die New Yorker High Society. Ihre Mutter wollte eine höhere Tochter, schlank vor allem, und schickte sie zum Kennedy-Leibarzt. Dr. Feelgood verabreichte Amphetamine und sie wurden zu Berlins Leidenschaft.
And let me see, the right side or left side? Oh, well, you never did. It doesn't matter if you go to the left or the right or go drop dead.
Speed konsumierte sie hemmungslos, machte die Droge zum Kult wie ihren Körper, der meist ganz dick war. Und dann mal wieder dünner. Ich gehe schwimmen, Gewichtsprobleme hin oder her. Ich habe mich immer in einen Badeanzug gezwängt. Jetzt ziehe ich ihn aus und zeige alles. Das tat sie in ihren Filmen, für die Bridget Berlin bekannt wurde, wie für ihre Tondokumente. Telefonate, Szenen, Konzerte, alles säuberlich archiviert. Bekannter sind ihre Polaroid-Fotos, die sie schoss, wo immer sie war.
I did love to take pictures.
Ich liebte es, ein Foto in zwei Ländern zu machen. Ich fotografierte den Bogen am Washington Square und flog dann nach Paris, um den Eiffelturm aufzunehmen. Ich hatte 4 Motive in einem Film.
So I get, you know, 4 images in one film.
Berlin tauchte in die Künstlergemeinde um Andy Warhol ein. Sie war seine Vertraute und Inspiratorin und betreute laut Warhol auch viele seiner Arbeiten. Die Frau, die so gern schockierte, spielte in Warhols Filmen mit.
Tape is old tape. No movie's new movie. No art's new, no life is new.
In Chelsea Girls verpasst sie ihrer Mitbewohnerin eine hohe Dosis Amphetamine, indem sie mit der Nadel durch ihre Hose sticht. Bridget erinnerte sich an die Reaktion ihrer Mutter, die den Film auf der Fifth Avenue sah.
I've never been so shocked. My daughter. Oh my God.
Bridget Berlin blieb sich treu.
And I'm a star. Born star, born actress.
Sie sei ein geborener Star, sagt sie einmal zynisch über sich selbst. Es gibt keine Zeit und keinen Ort und keine Grenzen. Körperlich und psychisch überdimensioniert, eine, die die Menschen abwechselnd terrorisierte und erfreute, schreibt die New York Times über Berlin, die eigentlich Polk hieß. Viele Jahre schon litt sie unter gesundheitlichen Problemen. 2014 beteuerte sie in einem Interview. Ich habe seit 1974 keine Drogen mehr genommen. Ich schwöre, die waren früher besser, denn ich konnte mit ihnen tagelang aufbleiben. Bridget Berlins Herz bleibt in New York stehen, dessen Underground-Kunstszene die Rebellin so geprägt hat. Ihr enger Freund Andy Warhol sagte über sie: Wenn du wissen willst, was mit dir nicht stimmt, dann schau nicht in den Spiegel, gib Bridget ein Glas Wein und sie sagt es dir.
Antje Passenheim über die Künstlerin und Andy Warhol vertraute Bridget Berlin, die mit 80 Jahren gestorben ist. Bridget Berlin fand ihr Glück in der Kunst und den Amphetaminen, aber es gibt noch andere Wege, wie Carsten Schmiester in Kopenhagens neuem Happiness-Museum erfahren hat. Die Dänen gehören ja angeblich zu den glücklichsten Menschen der Welt. Jetzt teilen sie ihr Wissen darüber.
Das Glück versteckt sich in einer kleinen Gasse ganz in der Nähe des dänischen Parlaments und der ehemaligen Börse. Beides Symbole für Macht und Geld. Aber genau darum geht es eher nicht im kleinen Happiness-Museum. Ausgestellt sind unter anderem Glücklichmacher, Marmeladengläser, eine Mundharmonika, mit deren Hilfe ein Mann die Frau seines Lebens fand, eine Fastfood-Tüte, eine goldene chinesische Winkekatze. Museumsgründer ist der Glücksforscher Mike Wicking.
Lücken und Füße.
Glück ist ja ein Gefühl und besonders interessant, weil es so viele Aspekte hat. In diesem Museum zeigen wir die Geschichte des Glücks und beschreiben seine Erforschung. Inwieweit ist es wichtig, wo jemand lebt? Wie wirken Architektur oder Gesellschaft aufs Glücklichsein? Alles ist wichtig und richtig in Dänemark, aber auch in Finnland und in anderen nordischen Sozialstaaten, wo laut Studien die glücklichsten Menschen der Welt leben. Deshalb steht das Museum ja auch in Kopenhagen. Aber es könnte an jedem anderen Ort sein, denn Glück geht alle an, sagt Mike. Ich denke, es ist überall gleich. Wenn man Leute wo auch immer auf der Welt fragt, was sie unter Glück verstehen, dann ähneln sich die Antworten. Es sind harmonische Beziehungen, eine gesunde Familie, interessante und sinnvolle Arbeit, ein tolles Hobby, Freunde. Das macht überall und für alle ein gutes Leben aus. Camilla war eine der ersten Besucherinnen des neuen Museums und sie ist begeistert von all den Ausstellungsstücken und Anregungen. Ja, es ist toll. Glück ist spannend, weil es so viele verschiedene Definitionen davon gibt. Weshalb man zwar schlauer, aber nicht sofort und garantiert glücklicher aus dem Museum herauskommt. Denn die Glücksformel für alle, die gibt es nicht. Dafür aber viele verschiedene Schlüssel zum Glück in uns allen. Wir müssen sie nur finden oder das Glück findet uns. Davon erzählt Mikes Lieblingsausstellungsstück. Es ist dieser Asthma-Inhalator. Den hat uns eine Französin gespendet, deren Tochter ihn in Frankreich brauchte wegen der schlechten Luft dort. Da sind die beiden nach Kopenhagen gezogen und die Tochter benötigt den Inhalator nicht mehr. Für sie ist er jetzt also ein Glückssymbol. Museumsbesucherin Henriette hat auch wegen dieser Happy-End-Geschichte für sich einen neuen Schlüssel zum Glück gefunden. Es ist ein Vorsatz. Wir sollten versuchen, jeden Tag etwas fröhlicher zu sein, statt missmutig herumzulaufen.
Genau, das neue Happiness-Museum liegt im Herzen von Kopenhagen. Bleibt noch Ulrike Timms Blick in die gedruckten deutschen Feuilletons vom Dienstag, dem 21. Juli.
Der Mann, der Kant aufklärte. So einen nimmt die Welt natürlich gleich auf die Titelseite, den Forschungsreisenden Georg Forster nämlich. Ihn leitete die Maxime, dass alle Völker der Erde gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen haben. Im Feuilleton dann setzt der Soziologe Wolf Lepenies zu einem ausführlichen Essay über eben diesen Georg Forster an, über sein Welt- und Menschenbild und über sein wunderbares Selbstdenkertum. Klar, alles auch mit Blick auf die so aufgeregte wie angestrengte Debatte um den Rassismusvorwurf an den Philosophen Immanuel Kant. Wohl nicht nur für Lepenies ist Kant der größte deutsche Philosoph der Aufklärung, für den eine immer rabiater agierende Front der Bildungsstürmer und Vergangenheitsreiniger nun den Denkmalsturz verlangt. Man hört beim Lesen seine Entrüstung gleich mit. Aber nun gilt's dem Forschungsreisenden, dem genau und einfühlsam beobachtenden Georg Forster, Zeitgenosse Kants und naturgemäß ungleich weltgewandter als der Dauerkönigsberger. Georg Forster strebte nach einer anschaulichen Wahrheit, lesen wir in der Welt. Und weiter, Forster war ein skeptischer Aufklärer. Das Menschengeschlecht bewegte sich in Rotationen voran. Der Fortschritt vollzog sich nur ruckweise. Über Utopien spottete er. Schließlich würden die Menschen, dies war ein kleiner Seitenhieb gegen Kant, vor lauter ewigem Frieden nicht mehr wissen, was sie tun sollten. In einigen Dingen würden sie zwar etwas klüger, dafür waren wir in anderen unwissender als unsere Vorfahren. Wolf Lepenies Essay finden Sie in der Welt. Eine richtig gute Nachricht aus der Süddeutschen Zeitung. Aus der wilden Möhre wird die milde Möhre. Das traditionelle Wilde Möhre Elektrofestival im brandenburgischen Drebkau mit tausenden Besuchern jedes Jahr speckt ab auf 5 Wochenenden Milde Möhre Feriencamps mit Workshops, Theater und Vorträgen und jeweils 500 Zuschauern. Aber es findet statt. 125.000 Veranstaltungen sind in diesem Jahr bereits abgesagt worden. Das teilte der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft mit. Alexander Detke, Gründer und geistiger Kopf der wilden wie der milden Möhre, ärgert sich über die Restriktionen im Kultur- und Festivalbereich. Fahrten in Bussen oder das Fliegen in Flugzeugen sei mit entsprechenden Maßnahmen mittlerweile schließlich auch wieder möglich. Ich finde das unverhältnismäßig. Wir schalten um vom vegetarischen Elektropop zur Klassik, kümmern uns aber ums gleiche Problem. Absagen ist momentan das Leichteste auf der Welt. Ich dachte, entweder machen wir es nur im Internet oder wir machen Kammermusik. Aber die ganze Saison abzusagen, das ist defätistisch. Das sagt der Dirigent Paavo Järvi und zieht sein Musikfestival im estnischen Pärnu durch. Auch hier sind die neu infizierten Zahlen gering und man beweist ein bisschen Mut. Ein Musikfestival findet statt mit einem Orchester im Zentrum, das dicht an dicht auf dem Podium sitzt und aus dieser Dichte spielerische Funken schlägt, sodass die beste Musik dabei entsteht, die man derzeit überhaupt hören kann. Und das Publikum im modernen Konzertsaal des estnischen Ostseebads sitzt ebenfalls dicht an dicht, ohne Masken im Gesicht, allenfalls mit desinfizierten Händen und hört gebannt, glücklich, manchmal fassungslos zu. Das berichtet ein begeisterter Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn Ihnen hysterische Debatten zu viel sind und Sie über die immer noch weitgehende kulturelle Leere verzweifeln, die Flucht in den Weltraum wäre auch keine Lösung, ein Leben im All nicht wünschenswert. Die Taz schreibt über ein Buch des Weltraummediziners Hans-Christian Gunger. Der hat erkundet, was unser Körper alles aushält und womit er überfordert ist, auch schon in der irdischen Gegenwart. Sein Fazit ist nicht so appetitlich. Da oben im All wird Menschen schnell übel. Man kriegt auch komische, dünne Beinchen. Kleiner Trost, das Gesicht bleibt faltenfrei.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie ebenso entspannt durch die Nacht.